Ich bin ja der festen Überzeugung, dass 2026 kein KI-Modellprojekt an der KI selbst scheitert. Es scheitert eben an den Daten darunter. Die sind nicht geregelt, denen traut keiner und im Zweifel findet sie auch niemand. Und dann wundern wir uns, warum das schöne Modell, was wir online gefunden haben, wirklich nichts liefert. Genau da setzt mein Partner Quest Software an. Die Quest Trusted Data Plattform bringt Data Modeling, Catalog, Governance und KI-gestützte Automatisierung genau in eine Plattform. Von der Modellierung bis zum Data Marketplace, so baut ihr wirklich hochwertige Data Products in Tagen und nicht in Monaten. Das heißt für euch, eure KI läuft endlich auf einem sauberen Fundament, hinter dem ihr auch stehen könnt. Schaut euch das Ganze unter www.quest.com/mydata an. Das heißt quest.com/mydata. In der heutigen Folge spreche ich mit der lieben Stefanie. Sie ist Chief Transformation Officer bei Sana Kliniken. Wir sprechen über das ganze Thema Technologie. Wo kommt man her? Wo geht man hin? Was bedeutet eigentlich das Thema Prozesse? Wie kann man die erheben? Und ist es am Ende dann wirklich entscheidend, mit KI oder mit digital die Prozesse zu verändern? Das sind alles Themen, die wir heute besprechen.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Hi Stefanie.
Hallo.
Schön, dass du mir gegenüber sitzt. Ich spreche mit dir, weil dein Titel total spannend ist, nämlich Chief Transformation Officer. Und was noch viel, viel spannender ist, ist, wo du überall warst. Da können wir, glaube ich, auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und von daher bin ich ganz, ganz neugierig, was ich alles von dir lernen kann. Schön, dass du da bist.
Ich hoffe, ich kann dir immer die richtigen Antworten geben.
Das glaube ich, ja. Wenn wir gleich ein bisschen einsteigen, Stefanie, du hast Oracle Deutschland geleitet, hast da viel verantwortet, hast da das Thema der Transformation eher technischer Natur geleitet, in Deutschland auch ausgerollt, hast Clouds an Konzerne und Mittelständler verkauft. Jetzt bist du bei Sana, schon eine historische Mittelstand im Vergleich natürlich zu Oracle. Was hast du bei Sana vorgefunden, was du im Vergleich zu deiner Historie sozusagen gelernt hast?
Ja, jetzt muss ich doch eins korrigieren. Ich glaube, wenn du bei 4 Milliarden Euro Umsatz bist und 42.000 Mitarbeiter steigen, dann dürfen wir hier nicht mehr vom Mittelstand sprechen.
Das stimmt,
sprechen.
Sorry. Ja.
Also ich glaube schon auch, wir sind vielleicht nicht der mega große Konzern, aber ja, wir gehören schon in die Konzernkategorie. Und das Interessante bei Sana, was mich natürlich auch gereizt hat in der Tat, ist, dass ich eben mit diesem Background, ich sag mal diesem technologischen Schwerpunkt, ja, über viele Jahre mich auch mit der echten Digitalisierung beschäftigt habe aus meiner Vorgeschichte bei RWE, viel gelernt. Und wie man jetzt eigentlich diese Verbindung schafft mit dem Mehrwert, was kannst du im Gesundheitssystem einbringen? Und ja, natürlich ist es schon so, dass das Gesundheitssystem über viele Jahre ganz sicherlich nie die großen Investitionen in Technologie getätigt hat. Und dann bin ich angetreten und komme natürlich von so einem High-Performing-Technology-Partner und du findest dann Systeme vor, wo ich in den 80ern angefangen habe, mich mit IT zu beschäftigen, die teilweise da stehen geblieben sind. Und dieses teilweise da stehen geblieben ist am Ende nicht verkehrt, denn wir arbeiten da viel mit Menschen, die brauchen ihre Komfortzone, wie geht man mit so einer Plattform und was tut man da. Aber sicherlich war das einfach nicht mehr im Zeichen der Zeit. Also diesen Unterschied zu machen, und da kann man auch keinen Vergleich herziehen. Oracle, wissen wir alle, ist ein High-Technology-Partner und das Gesundheitssystem hat einen ganz anderen Purpose. Und meine Entscheidung war ja auch, ins Gesundheitssystem zu gehen, um da einen Beitrag zu leisten und vielleicht mit diesem Wissen, was ich aus Technologie, Digitalisierung, Innovation mitbringe, ja, wirksam zu werden.
Was total spannend ist, und vielleicht habe ich eine Sichtweise, die du gleich widerlegen kannst, dass sie gar nicht stimmt. Wenn man sich so ein bisschen anguckt, RWE, ich glaube Vorwerk warst du auch, Oracle, die haben die technische Komponente in der Wertschöpfung sehr stark am Kernbusiness, ist meine Theorie. Im Vergleich dazu ist Sahne mit Kliniken oder Allgemeinkliniken mal gesprochen, ist die Technik schon weiter weg. Also die technischen Komponenten, die die Doktoren und sowas verwenden, vielleicht schon. Aber die sozusagen das Backbone ist ja, kommt jetzt vielleicht in den nächsten Jahren, war aber ja nie in den Kliniken so der Vorreiter, oder? Also
spannende Frage. Ja. Oder spannende Aussage.
Ja, ja, ja.
Also das ist jetzt tatsächlich so, dass ich mir natürlich, auch wenn ich ja selber mal vor vielen Jahren Kinderkrankenschwester war, und da gab es Technologie eigentlich überhaupt gar nicht. Da hatten wir ein bisschen Dienstplan und ein paar Geräte, die man bedient hat. Ja. Heute ist es tatsächlich so, auch wenn du über Backbone, also eigentlich die Backoffice-administrierenden Aufgaben sprichst, die sind komplett technologisch. Also die Regulatorik im Gesundheitssystem gibt dir schon sehr, sehr viel vor, was du an Daten erheben musst in unterschiedlichsten Ausprägungen. Und das ist ja eigentlich das Schlimme, denn der Beruf an sich, und wir reden hier über dieses Thema Point of Care, also die Arbeit am Patient, hat natürlich erstmal mit Technologie nicht viel zu tun. Aber diese Zeit wird uns teilweise heute durch extrem viel administrative Aufgaben, nämlich Füttern von Computersystemen, Erfassung, Dokumentation, Daten herleiten, die wird uns eigentlich leider an der Arbeit vom Patienten Stück genommen. Und hier ist immer die Frage, was ist der Reifegrad der Technologie, der es dir möglich macht, da auch vielleicht schon dich ein Stück zu befreien. Und genau das ist eigentlich die Aufgabe, hinzugucken, zu sagen, warum sind wir eigentlich im Gesundheitssystem am Patient? Und da wollen wir auch hin. Wir wollen die beste Qualität für Patienten liefern, Vertrauen aufbauen. Und dann gibt es da so einen Punkt, der sicherlich, wenn man heute mit einer Pflegekraft spricht, teilweise extrem, wie würden wir es sagen, überbordend ist mittlerweile von Leistungen, die eigentlich mit dieser originären Leistung wenig zu tun haben. Und genau das ist die große Herausforderung.
Wertschöpfung wieder sozusagen.
Exakt.
Ja, verstanden.
Nämlich den Purpose, also den Zweck, warum ich halt in dem System bin, am Patienten zu arbeiten, wieder Freiräume zu schaffen und das dann mit anderen modernen Technologien zu untermauern. Und da ist ein Thema, ganz sicherlich, was man auch heute nicht nur unter KI, das hatte man vorher auch schon, eine klassische Sprachsteuerung. Ja, also wenn ich heute mit einem Computersystem in die Visite gehe und wenn man das manchmal begleitet, was da so rumgetippt wird, dann ist natürlich eine einfache Spracherkennung, ja, super einfach, wenn man die auch umsetzen kann. Das hilft, sowas hilft halt. Natürlich muss es am Ende immer noch, wir reden ja im KI-Kontext über Human in the Loop, das muss natürlich auch immer durch die entsprechende Person, die in der Verantwortung ist, auch bestätigt werden. Aber das genau ist der Kern der Aufgabe.
Da muss ich meine Aussage vielleicht ein bisschen revidieren. Im Vergleich zu den anderen Firmen ist die Aufgabe von Technik, die helfende Hand, soweit die Administrationstätigkeiten abzunehmen, die durch Regulatorik und Co. so immens geworden sind, dass eben die Positionierung für direkt am Kunden arbeiten oder Patienten arbeiten, ist ja die richtige Formulierung, ja mehr Zeit pro Arbeitszeit einnimmt.
Ja, und das liegt tatsächlich dann natürlich im System selber, weil du heute vielleicht noch nicht mit den modernsten Applikationen arbeitest. Das gibt auch der Markt leider nicht her, das muss man auch fairerweise sagen. Das ist in so einem geschlossenen Ökosystem und man kann darüber schimpfen und sicherlich habe ich auch meine Momente gehabt, wo ich dachte, oh Gott, wie löst man das jetzt am besten? Vor allem, wenn man eben so eine diverse Landkarte hat, ja, von unterschiedlichen Applikationen, unterschiedlichen Ständen. Und ich würde sagen, ja, das war mein Auftrag, sich das mal anzugucken und zu gucken, wie können wir da wirklich innovieren und vielleicht mit ein bisschen moderner Technologie nach vorne arbeiten.
Ja. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und habe jetzt verstanden gehabt, dass ihr über 4 Millionen Patienten pro Jahr habt, dass ihr aber auch auf der anderen Seite 8 unterschiedliche KISS-Systeme im Einsatz habt, davon ganz, ganz viel on-premise, höchstwahrscheinlich aus der Natur, dass man die Daten auch schützt. Wenn man jetzt das vielleicht aus einer Finance-Sicht beurteilen sollte, was wäre da der Pitch, dass man da rein investieren muss? Weil ist ja vielleicht auch deine Aufgabe, so verstehe ich es als Transformations-Officer.
Ja, also das ist auch, finde ich, extrem gut hergeleitet. Aus der Finance-Sicht, glaube ich, Vielleicht darf ich nochmal zwei Sätze kurz zu dem Thema On-Premise auch verlieren. Also On-Premise ist nicht immer schlecht. Hm. Und wichtig ist ja, mit welchem Software-Tool, also welcher Applikation kannst du überhaupt möglicherweise mal von dem On-Premise, wenn wir das erklären, ja, so einen eigenen Server noch zu betreiben, kannst du möglicherweise eben die Trends wie in die Cloud zu gehen eben auch verfolgen. Dazu muss die Software ja so gebaut sein, dass sie, wir reden hier über den Techie-Kram, Cloud-ready ist, ja, ja, zumindestens mal eine Cloud-Landing-Zone hätte. Ja. Wenn aber die Applikation von der Architektur her noch so gebaut ist, dass sie das gar nicht möglich macht, dann können wir trotzdem vielleicht über IaaS sprechen, also Infrastructure as a Service. Und aus Finanzsicht macht das natürlich Sinn, wenn du Systeme, alleine Hardware konsolidierst. Ja, also wenn du, ich sag mal, verschiedene Paketierungen an gleichen, ähnlichen Software-System mehr auf große Serverlandschaften ausbaut. Und das ist nicht schlecht. Die kann ich genauso absichern, wie ich das mit der Cloud kann. Nur, ich muss es dann selber machen. Und das machen wir im Moment auch. Wenn ich jetzt aus Finanzsicht reingehe, was sind die Schlagworte? Skalierbarkeit, Services abgeben, die ich nicht mehr selber bedienen muss, wie zum Beispiel das ganze Thema Security, was natürlich heute bei einem Cloud-Anbieter deutlich besser aufgestellt ist. Und da sind dann auch die Investitionen in einem Pauschalpreis drin. Und da kommt natürlich dann auch ein regelmäßiges Update rein. So muss ich mich heute doch im großen Stil eben auch um das Thema Sicherheit noch selber kümmern. Und da muss man sich immer die Frage stellen, ist dann die Investition in die richtige Richtung geleitet? Und was heute passiert, gerade wenn man, wir sind gerade in Düsseldorf, ja, gibt es dann noch die große Geschichte der Universitätsklinik Düsseldorf, die eben auch mehrere Wochen nicht zurück an den Start konnte. Und da müssen wir uns gegen absichern. Aber da macht es für mich keinen Unterschied, ob ich das jetzt on-premise mache oder ob ich das halt in der Cloud mache.
Ja, ja. Finde ich gut, dass du das Thema nochmal erklärt hast, weil ich glaube, da hat man immer so das Narrativ, dass On-Prem jetzt gerade schlecht ist und ja, so old-fashioned ist, das stimmt. Ja.
Und vielleicht darf ich da noch ergänzen, also selbst wenn wir auch eine Cloud-Strategie fahren und wir jetzt schon die ersten Workloads für die Cloud auch identifiziert haben, es gibt schon ein paar Software-Pakete, die man durchaus heute, weil wir sie auch modern neu eingekauft haben, direkt in der Cloud betreiben kann, dann wird zum Beispiel, wenn du in der Radiologie arbeitest oder auf einer Intensivstation arbeitest, werden so viele Datenmengen und Bilder erzeugt, dass du eigentlich nie in einen hundertprozentigen Cloud-Ansatz gehen wirst. Du wirst immer einen Edge-Cloud-Ansatz haben. Ist wichtig, denn du wirst erstmal lokal alles verarbeiten, bevor du es nachher zentral auch wirklich in einen Patienten-File in so einem Cloud-System hast. Und da würde ich sagen, sind wir auch in den Anfängen. Wir haben für uns eine klare Strategie identifiziert. Das ist am liebsten immer Cloud first, but not Cloud only. Und dann ist die Frage Purpose. Für welchen Zweck und wie muss das ausgestaltet werden? Und da kommt dann natürlich zum Zuge meine Oracle-Erfahrung, auch weil wir doch Cloud gemacht haben. Und ich weiß natürlich auch, ob das jetzt Microsoft ist, ob das Google ist, ob das Amazon ist oder heute mit der Schwarzgruppe, mit der wir arbeiten.
Ja, spannender Punkt noch.
Ja, ja. Dass wir sicherstellen, dass das ganze Thema DSGVO, aber viel wichtiger das Schlagwort Souveränität gewährleistet ist. Da bin ich froh, dass wir auch einen Partner wie die Schwarzgruppe haben, mit dem wir das heute auch sicherlich gerade im europäischen Raum super denken können. Nichtsdestotrotz bieten die in ihrem Kerngeschäft Aspekte an, wo ich richtig Klimmzüge machen müsste. Und da müssen wir uns ja immer die Frage stellen, ist das auch finanzierbar? Gerade im Gesundheitssystem ist im Geld ja doch immer irgendwie knapp. Und dann muss sich die Frage schon auch gestellt werden, ist es finanzierbar? Und das würde ich aus feinen Sicht immer tun.
Das heißt, wenn man sich nochmal so versucht, nochmal so deinen Titel zu verstehen als Chief Transformation Officer. Vorher war viel auch Information oder Technik mit in deinem Titel drin, dass jetzt auch viel Kulturthemen kommen, also Prozessthemen, Organisationsthemen, die einen mit beschäftigen. Also
ja,
kann man sagen, du bist das Bindeglied zwischen zu beiden Themen gerade?
Ja. Also ich würde mal sagen, ich würde jetzt mal Kultur gerne parken. Ich meine, okay, die Kultur, das ist natürlich, weißt du, wenn du heute mal auf so einer Station bist und ich bin wahnsinnig gerne im operativen Geschäft, einfach zu verstehen, wo drückt der Schuh, wo können wir entlasten, wo können wir es optimieren. Dann ist auf der einen Seite die hohe Bereitschaft, nein, ich muss anders formulieren. Es ist der hohe Wunsch da, die Dinge besser zu machen. Wenn du jetzt plötzlich mal eben mit neuen Technologien um die Ecke kommst, da muss man auch verstehen, wie viel Zeit bleibt am Ende des Tages, sich mit dieser neuen Technologie zu beschäftigen. Und dass das natürlich auch eine kulturelle Herausforderung ist, die Menschen da mitzunehmen, das muss ich einem Chief Digital Officer nicht erklären, wie wichtig das ist, aus so einer Komfortzone heraus zu sagen, oh, ich muss mich jetzt auch noch, obwohl das gar nicht meine Hauptaufgabe ist, mit einer neuen Software beschäftigen. Das ist auch ein Bindeglied. Mhm. Da haben wir auch so Klassiker auch im Einsatz. Also wenn wir heute Veränderungen angehen, Change Management, die Leute mitnehmen, ordentlich trainieren, aufklären, hinhören. Das Hinhören ist ja eigentlich die Herausforderung, auch wirklich zu wissen, wie soll es aussehen? Was brauchen die konkret? So an den Oberflächen so zu arbeiten. Und ich glaube, das beste Beispiel ist nun mal leider die Firma Apple, ne? Also die Usability neu erfunden haben, ne? Also Anwenderoberflächen. Und ich glaube, da können wir viel von lernen, wenn wir das besser machen würden. Der zweite Punkt ist aber doch weitaus wichtiger, Veränderungen zu treiben. Ob du mit Technologie, Digitalem oder KI arbeiten würdest, wenn du den Prozess nicht transparent hast, und jetzt anfängst, einen Bestandsprozess, den du auch nicht bewerten kannst, ob der gut oder schlecht ist, in eine Digitalisierungsebene schmeißt und von mir aus eine neue Plattform drüber packst oder eine neue App baust, da gibt's ja diesen berühmten Spruch, einem schlechten Prozess eine App zu versorgen, dann hast du hinterher einen schlechten digitalen Prozess. Das hilft halt nicht. Ja. Ja, und in der Transformation, glaube ich, ist die Verbindung zwischen A, wie ist der Prozess heute? Und dann gibt es immer so Aha-Effekte, dass man, wenn man das erste Mal so einen Prozess aufgemalt hat, sich viele fragen, wieso kompliziert sind wir unterwegs? Da brauchst du gar nicht mit Technologie oder Digitalem ankommen, da wird der Prozess so schon entschlackt. Weil es liegt in der Natur der Sache. Wir gehen ja nie in ein Review, wenn etwas Neues kommt, sondern wir packen immer einen oben drauf.
Ist ja genug Arbeit zu tun, ja.
Und vieles davon ist dann halt überflüssig. Und ich finde auch, da haben wir, also auch in der Prozessorganisation, die wir jetzt haben, hatten wir schon so einige Highlights, wo die Kollegen und Kolleginnen super dankbar waren, dass wir einfach mal gesagt haben, wie es transparent ist. Und das ist die Grundvoraussetzung. Und dann fangen wir an, die Frage zu stellen, brauchen wir Basistechnologie oder brauchen wir mehr? Und was bietet auch der Markt oder was können wir auch selber dazu tun, damit wir das optimieren? Und das fällt wirklich auf fruchtbarem Boden. Ja, also jetzt reden wir ja gerade auch nachher sicherlich ein Stück über die KI, weil die auf den Daten aufarbeitet. Ja. Und wenn man dann zum Beispiel einfach mal unstrukturiert einen Dialog führt und so ein System sich genau die strukturierten Daten daraus fischt, die es braucht, um dann hinterher zu dokumentieren. Immer noch der Mensch drückt auf den Knopf. Und das immer, und jetzt ist der wichtigste Punkt, in Abstimmung mit unserem Patienten. Der Patient braucht eine saubere Aufklärung dazu. Auch das ist nochmal eine Herausforderung, dass er versteht, was wir da gerade tun. Ja, und das ist so dieses 360-Grad-Kreuz. Ich packe weniger Organisationen an. Ja, wenn das im Prozess nachher rauskommt, dass es da möglicherweise Optimierungen noch gibt in der Organisation, dann sprechen wir da gemeinsam drüber. Ich gehe aber erstmal singulär auf den einzelnen Prozess. Und dann viele fragen mich ja auch, Mensch, Transformation, das hört sich so toll an und da ist Digitales und Innovation und so drin. Und dann fragen die mich immer, was machst du in der Transformation? Und da sage ich eigentlich was ziemlich Langweiliges. Wir arbeiten nämlich erstmal die Prozesse auf. Und das ist nun mal leider die Hausaufgabe, die zu tun ist. Ja.
Ist erschreckend, weil viele Unternehmen, da kann man vielleicht euch jetzt auch einschließen, aber auch vielleicht, also auch uns, wo ich arbeite, einschließen, ist, dass die Prozesse nicht klar sind. Und das ist ja dieses Basic-Thema. Erstens will keiner dokumentieren, nie, und dann will keiner Prozesse dokumentieren und keiner hinterfragen, weil es läuft ja schon immer so, was aber der größte Hebel sein kann. Ja.
Ja, und der größte Hebel natürlich auch für die Menschen, sich selbst mal darüber im Klaren werden, also wie eigentlich ihr Alltag strukturiert ist, dass man das aufnimmt. Aber auch hier habe ich eine tolle Erfahrung gemacht. Ich habe vor ein paar Wochen einen ehemaligen Kollegen von RWE getroffen, der sich eben explizit nur mit Prozessen beschäftigt hat und hat mir jetzt gezeigt, dass die eine super coole KI-Plattform gebaut haben, die, ich sag mal, das Thema vom Process Mapping und von der Prozessanalyse mit so einer KI unterfüttert haben. Ey, das geht so verdammt schnell. Ja, und dann sitzt du davor und denkst so, boah, normalerweise brauchen wir da Wochen. Und dann kann er das sogar über Speech, also über Voice machen. Also man ruft einfach jemanden an, der erzählt da rein, was er tut, und das System siehst du, wie das da parallel die Prozesse modelliert. Also auch das wird uns helfen, glaube ich. Ja.
Ja, wieder von unstrukturierten Daten zu strukturiert und dann auf der Basis Sachen entscheiden. Ja.
Spannender Punkt.
Ja. Vorhin war ein Punkt, den ich mir auch notiert hatte, ihr kommt von 8-KISS-System und wollt jetzt auf 2 runter. Du hattest bei Vorwerk natürlich höchstwahrscheinlich eher so ein ERP-System, D2C-kundenmäßig. Auf der anderen Seite ist RWE natürlich eine riesen Energieplattform. Was macht die Konsolidierung im Krankenhausumfeld eigentlich fundamental anders als bei den Unternehmen vorher?
Eigentlich nichts. Also man muss auch sich ehrlich machen, also auch bei Vorwerk hatten wir nicht eine Plattform. Das ist natürlich auch immer vom Geschäftsfeld abhängig. Ich würde es jetzt auch tatsächlich vergleichen. Ich meine, bei Vorwerk kennt jemand den Thermomix und den Kobold und vielleicht weiß man gar nicht, dass Vorwerk auch eine lange Zeit auch noch eine Kosmetiklinie hatte und dann gab es die Teemaschine und dann gab es auch in Asien noch großes Geschäft zu meiner Zeit. Und es waren natürlich dann immer in sich die vertikalen Business Units und die haben natürlich immer andere Prozesse dahinter gehabt. Und auch da hatten wir verschiedene Systeme. Die große Frage, die wir uns stellen, auch heute natürlich bei den KISS-Systemen, ist, was ist der größte gemeinsame Nenner? Und der größte gemeinsame Nenner ist der Kernprozess. Mhm. Also ich sag mal, von Patient möchte einen Termin bis Aufnahmeprozess, Behandlung, Entlassmanagement. Das ist der Kernprozess im Krankenhaus. Und jetzt kommt noch vielleicht die Kür, dass wir ja nicht nur, ich sag mal, den Kernprozess haben, sondern wir haben natürlich auch verschiedene Fachgruppen. Also ich sag mal, der Gynäkologe hat nochmal technologisch ganz andere Geräte im Einsatz und andere Diagnostiken, die er dahinter packt, als das vielleicht der Kardiologe macht. Und das sind dann im Prinzip trotzdem auf dieser gemeinsamen Plattform den größten gemeinsamen Nenner finden. Was ist die Absprungbasis, um die Diversität in diesen einzelnen Ansprüchen im Fachbereich, und Pflege ist übrigens ein eigener, auch Pflegedokumentation ist nochmal wieder ein eigener, dass wir die auf einer Plattform haben. Und ich glaube, wir sind einfach geboren in der Situation, dass ja eine Sana Kliniken AG tatsächlich auch in der Lage ist, heute noch immer mal wieder, und wir hatten jetzt ja gerade in der Presse auch wieder einen Artikel, dass wir gerade die Parkklinik Weißensee wieder zu uns in die Familie geholt haben, dass wir natürlich optimal das Leistungsportfolio ergänzen. Und die bringen alle was mit. Und du kannst nicht von heute auf morgen erwarten, dass du bei einer sauberen Integration sofort sagst, zack, umstellen und fertig, sondern wir respektieren auch, dass die alle auch, ich sage mal, eine besondere Kompetenz und auch ein ganz anderes Wissen vielleicht mitbringen. Das ist die große Kunst, finde ich. Die reine Technologie nachher, sagen, das ist ja Brot- und Buttergeschäft, aber die große Kunst ist zu respektieren, was ist der Punkt und wo ist die Absprungbasis, um diese gemeinsamen Sachen zu machen. Und wir sind dabei, tatsächlich uns im Moment zu überlegen, wie wir von den vielen Systemen natürlich eine skalierbare Plattform bauen, damit sie auch wirtschaftlich finanzierbar ist. Denn man muss sich überlegen, wenn wir heute etwas tun, ob das jetzt, ich sag mal, im Security-Umfeld eine Plattform ist, die wir ausrollen und jede Applikation anders ist, dann muss ich das halt 8-mal machen. Und natürlich ist der Wunsch, dass wir da viel mehr Standards leben. Und Standardisierung ist immer schon das Zauberwort, auch in der IT gewesen.
Ja, ich finde es total, du hast ja vorhin schon das Wort KI gesagt. Ich finde es total faszinierend. Ich habe jetzt, wir sind jetzt, heute ist Dienstag, am Donnerstag habe ich mein Beyond the Dashboard Event, wo es auch ums Thema Data und AI geht. Und ich habe versucht, so ein bisschen die Gewinner- und Verlierer-Keynote vorzubereiten und habe mir dann auch Gedanken gemacht. Und vielleicht kannst du noch was sagen, dann kann ich es noch anpassen. Mein Gefühl ist, über die letzten 15 Jahren hat man festgestellt, dass Technologie sich super entwickelt hat, Technologie immer mehr in Unternehmen reingekommen ist. Aber jetzt bremst es plötzlich, weil das Thema AI gar nicht mehr über Technologie kommt, sondern vielmehr über die Organisation. Also die Technologie ist zu schnell implementiert, dass die Organisation nicht hinterherkommt. Oder lass mich, so wie du es beschrieben hast, noch besser, die Prozesse sagen. Ja. Und jetzt verändert sich das Gewinner- und Verlierermuster wieder, weil es jetzt eher wirklich nur rein um die Prozesse geht und nicht, wer kann schnell eine Technologie einkaufen.
Also das ist ja genau diese Situation, die wir auch haben. Und wenn wir das in Deutschland diskutieren, und ich bin ja relativ nah dran, auch an Fraunhofer, und habe auch letztens erst vor 3 Wochen wieder einen Vortrag gehört, wo auch die Kollegen, die natürlich ganz, ganz eng jeden Tag nah dran sind, sagen, Mensch, wir sind zu spät und wir müssen jetzt aufholen. Und wir hatten, ich sage, letztes Jahr war ja KI eher noch so eine Wundertechnologie. Hey, wir sind am Tipping Point, das ist given, das ist nicht mehr zu diskutieren. Mhm. Und da wird sich jetzt tatsächlich die Spreu vom Weizen trennen. Ja, also wer diese Technologie als given auch akzeptiert und sagt, ich kümmere mich jetzt noch um Prozesse, Organisation, weil wenn die Agenten schon selber ihre Software entwickeln, ohne dass noch ein Mensch dazwischen hängt, dann müssen wir uns schon noch fragen, wo das enden wird. Und natürlich macht das, glaube ich, auch mir manchmal Angst, weil du teilweise, wenn du gerade diesen String von Claude gerade mal verfolgst, wo die Agenten bei Claude, die KI selber, schon mittlerweile entscheidet, wann sie welche Software entwickelt oder welche Agenten entwickelt, wo gar kein Mensch mehr eingreift. Und das ist dann schon auch so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, da bin ich auch froh, wenn Atrophic selber mal sagt, wir müssen jetzt mal Tempo rausnehmen. Und einfach erstmal sagen, wo stehen wir denn eigentlich und wie geht's dann weiter? Das muss natürlich unter Kontrolle kommen. Und wie will der Mensch, wenn du dann nachher irgendwann etwas mit KI machst und brauchst noch diesen Human in the Loop? Sorry, aber wie soll ein Mensch das noch beurteilen können, was da im Hintergrund passiert ist?
Ja. Diese Auffassungsgabe muss ein Mensch erstmal haben und diese tiefes Verständnis.
Ja. Und diese Geschwindigkeit und dieses Wissen wirst du ja auch nie auf einen Menschen oder auch nur auf 10 Menschen vereinbaren können. Ja. Ich finde das immer interessant, wenn man so Analogien aufbaut. Ja. Also wenn man heute oben AI sich anguckt und ChatGPT und mal überlegt, wie viele Bücher ChatGPT ja in wenigen Wochen liest, was ein Mensch niemals lesen würde an Wissen. Ja, ich mache mal gerne diese Analogien, ja. Ob das immer das Richtige ist, was wir daraus bekommen, das ist ja dann in Frage zu stellen. Ja. Und dann finde ich es aber wieder charmant, dass wir mittlerweile so viele KI-Modelle haben, dass die eine KI die andere KI prüfen kann.
Ja.
Und es gibt immer noch die Anreicherung da rein, ja.
Ihr habt die Sana Data Solutions gegründet. Wir werden ja auch nochmal eine Folge speziell ums Thema Data nochmal im Speziellen machen. Also eine eigene Legal Entity, kann man sagen, für die Nutzung wirklich von klinischer Daten. Um nicht zu tief einzusteigen, aber aus deiner Sicht, was ist denn da so das Geschäftsmodell beziehungsweise der Geschäftszweck? Also was ist der Hintergrund, warum ihr das getan habt?
Ja, der ist ganz einfach definiert und das steht auch natürlich in dem Organisationsthema. Das ist Forschung. Es ist nichts anderes, weil wir insgesamt, ich würde gerne auch nochmal so ein bisschen auf ein Thema verweisen, was mich übermorgen beschäftigt. Ich habe eine Einladung von der Charité, die ein ähnliches Thema gerade aufsetzen. Und ich finde es gerade mal spannend, wie wir insgesamt mit den Daten, die wir erheben, die Forschung und die Wissenschaft feuern. Denn wir müssen schneller werden und besser werden. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was wir in Deutschland noch nicht ganz so gut kennen. Und da ist doch wichtig, wenn ich heute weiß, dass, ich sag mal, ein bestimmtes technisches Gerät bei einer bestimmten Behandlung eben bestimmt super Erfolge erzielt hat, dass man diese Daten in so einen Kontext bringt und die dann auch möglicherweise den Firmen, die diese Technologie entwickeln, wieder gibt, damit sie schneller ihre Optimierung schaffen. Das gilt genauso für die Pharmaindustrie wie natürlich diese Gesundheitstechnikbranche, mit der wir ja auch viel zu tun haben. Und das ist der Zweck gewesen für Forschung und Wissenschaft. Und für uns ist das wieder gut, weil wir dadurch natürlich die Qualität rückwirkend nachher wieder bekommen, um einfach die bessere Qualität am Patienten in der Behandlung bereitzustellen. Das ist der ganze Sinn und Zweck. Und wichtig ist, dass wir eben auch gesagt haben, für Forschung und Wissenschaft braucht es in der Vorgabe so eine eigene Geschäftseinheit, so eine Legal Entity. Und deshalb haben wir die Sana Data Solution GmbH auch gegründet. Und für uns kommt natürlich mehr dazu. Für uns kommt dazu, dass wir dann auch endlich einheitlich, ob wir noch über ein Warehouse reden oder ob wir über ein Clinical Data Repository reden, das wird ja dann der Gunnar auch in der Tiefe und der Breite erklären können, wie es technologisch aussieht. Dass wir natürlich auch dann unsere Daten kennen und dass wir Transparenz erheben können. Und auch wieder Prozesse ohne Daten ist halt nichts.
Ja.
Und dann muss man eben verstehen, wer erhebt die Daten, ist er Daten-Owner, es braucht eine Daten-Governance und all diese Strukturen gehören halt dahinter. Viel wichtiger ist aber wieder, auch unserem Patienten klar zu erklären, was mit diesen Daten eigentlich passiert. Er hat ja sein Recht da drauf. Ja, und da ist eben auch wichtig, wir würden nie patientenscharfe Daten weitergeben, sondern das sind logischerweise dann gezielte Anfragen aus der Forschung heraus, dass man eben bestimmte Muster von Daten einfach zusammenlegt. Ja, das sind Standards. Kann man die schon als Standard definieren? Nein. Das sind individuelle Anfragen. Auch, aber das setzt uns auch trotzdem aufgrund unserer Vielfalt von Applikationen immer in die Herausforderung zu sagen, wie werden Daten aus unterschiedlichen Systemen wieder interpretiert, um auf einen Standard zu kommen, um auf einen Interpretationslevel zu kommen. Das ist eine riesen Herausforderung.
Aber auch ein spannender Punkt kann man das als strategische Initiative, seid ihr da Vorreiter? Ist das, wie muss ich mir das vorstellen?
Ach, das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich war vor Wochen mal in Hamburg und da gibt's in Hamburg ja so eine große IT-Veranstaltung, den Hamburger Strategietag. Und ich kann mich erinnern, als ich noch bei Vorwerk war, das ist ja jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her, da haben wir in dieser Community damals immer diesen Satz gehabt, Daten sind das neue Öl einer Firma. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das webt ja immer so. Die Frage ist, wie kann ich Öl wirklich definieren als Daten? Und das sind die Erkenntnisse. Und es geht gar nicht um Geld, es geht wirklich um Erkenntnisse zu ziehen. Bin ich da optimiert? Erkenntnisse zu ziehen, wie sehen Behandlungen aus? Erkenntnisse zu ziehen, ich gehe jetzt mal ein Stück weiter, wenn ich all diese Daten nutzen kann, um zum Beispiel unsere jüngeren Menschen, die in unser System kommen, zu trainieren, eben darauf genau aufzusetzen, dann ist das schon Öl genug. Ja, dass man einfach sagt, das ist das Öl. Ne? Wenn ich die Daten nicht habe, wenn ich nicht ad hoc möglicherweise auch Transparenz über meine Leistungen habe, spielt auch viel Regulatorik mit rein. Das ist das Öl. Schnelle Erkenntnisse zu ziehen, wo stehe ich und muss ich Richtung korrigieren, muss ich was anpassen, verändern oder vielleicht bin ich auch einfach nur okay. Das würde schon reichen.
Mhm. Ja. Du hast mir eine Top-Vorlage gemacht.
Ja.
Ich hatte nämlich mir notiert, dass über 500.000 Fachkräfte bis 2030 eigentlich im Gesundheitswesen fehlen. Ich hatte verstanden, dass ihr gerade so ein Klinik-Decision-System für Assistenzärzte baut, für Notaufnahmen. Das hat ja auch was mit Öl und Erkenntnissen zu tun. Welche Entscheidung soll da abgenommen werden? Wie muss ich mir dieses Decision?
Es ist auch wieder eine reine Trainingsplattform. Es ist ja wichtig, dass wenn du gerade in der Notaufnahme bist, sprechen wir natürlich auch über die Ärzte, also Mediziner. Und auch die jungen Mediziner brauchen halt eine Top-Ausbildung. Und dann haben wir die Idee, dass wir uns logischerweise auch dieses Datenportfolio anschauen, unsere Chefärzte, Oberärzte im Prinzip so ein Clinical Decision System ableiten. Und das kannst du auch verschriftlichen. Im Grunde genommen ist es einfach nur das Wissen mal auf einen Punkt zu bringen. Und wenn du dann natürlich in die Diagnostik, in die Befundung reingehst, dass man daraus eben ableiten kann, wenn dieses Befundbild vorliegt, was war die erfolgreichste Therapie, die wir angewendet haben? Das ist es am Ende. Es braucht wieder Daten. Früher hat man das zusammengeschrieben, ja, und heute kann man sowas im Prinzip aus so einer Datenplattform auch ableiten und zu sagen, was ist denn jetzt die richtige Entscheidung bei all den Punkten, die wir da zusammenziehen. Ja. Das ist sicherlich auch eine Zukunftsvision, weil ich glaube, auch hier ist ganz wichtig, da ist der Mensch im Mittelpunkt und der steht im Mittelpunkt. Und da müssen wir auch Vertrauen für schaffen, aber wir müssen auch Plattformen schaffen, dass denen die Arbeit leichter gemacht wird. Ja.
Aber ich finde es einen fairen Punkt. Du hast ja vorhin das Beispiel gemacht mit der Analogie mit den hunderte, tausende Bücher, was so eine KI lesen kann. Und jetzt darf man, glaube ich, einem Menschen nicht böse sein, was, wenn der in einer Notsituation irgendwie beim stressigen Alltag in der Notaufnahme jetzt Entscheidungen innerhalb von Minuten, Sekunden treffen muss, umso mehr Informationen, umso mehr Background wir ihm zur Verfügung geben, umso besser können die Entscheidungen sein.
Genau. Ja, und da haben wir auch letztes Jahr, wir haben ja eine Klinik in Hürth und da ist auch ein Chefarzt, der mit uns gemeinsam mal so ein Projekt gestartet hat, wo genau das, nämlich aus diesem Lernen von Prozeduren und Daten, also wie haben wir es gemacht bei diesem Bild, was wäre jetzt die Entscheidung, die ich daraus ableite? Ne? Eine Klinik Decision System ist nichts anderes, wie ich muss eine Entscheidung ableiten aus Wissen, was mir schon vorliegt. Und ich finde, das haben die super gemacht. Und das ist so ein Musterbeispiel, wie man sowas aufsetzen kann. Ja. Und das kriegst du nicht von der Stange, sondern das ist natürlich dann auch mal wieder hoch individuell in den Fachgruppen. Und wir haben ja auch unsere Fachtagung, wo unsere Chefärzte zusammensitzen, sich genau über diese Themen austauschen. Und wie schnell kann ich eigentlich tatsächlich möglicherweise auch, ich sag mal, es kommt wieder eine mega neue Herzklappe an den Markt, ja. Wie kann ich ganz schnell dieses Wissen eben so geballt an einen Punkt bringen, wie man damit möglicherweise umgeht? Und insgesamt ist es da auch so ein bisschen gegenläufig. Also wenn du überlegst, wie schnell sich die Technologie entwickelt, auch in der Medizin, wie schnell sich Implantate entwickeln und wie langsam sich die Organisation dabei entwickelt. Und wenn man das so ein bisschen aufeinander abstimmt, dann könnte es auch zum Beispiel den Fachkräftemangel ein Stück mildern, dem wir entgegenschauen. Und das ist ja nun kein Geheimnis.
Ja. Definitiv. Ja. Spannender Punkt. So ein bisschen zusammenfassend, bereitest du eigentlich mit unterschiedlichen Maßnahmen wie Konsolidierung, KISS-Systeme, Analyse der Prozesse, eigentlich den Schritt vor, zu überlegen, wie kriegt man nochmal die Wertschöpfung viel, viel mehr an den Menschen ran und vor allem dann die Erkenntnisse auch und bei euch durch die unterschiedlichsten Kliniken, auch aus unterschiedlichsten Perspektiven und damit auch die Möglichkeit, nochmal besser drauf zu gucken.
Und das ist wirklich eine Herausforderung. Ich glaube, bei all dem, wir müssen natürlich das Brot- und Buttergeschäft auch machen. Ja, in der Verantwortung ist auch die IT. Und natürlich müssen wir uns mal überlegen, ganz klassisch, und das ist auch, solange ich in der IT bin, ist es ein Standard, wie sieht eigentlich so ein Bebauungsplan aus? Ne? Also wie soll eigentlich die Architektur aussehen in der Zukunft? Das ist nichts anderes, wie Steine nebeneinander zu sortieren, wie sie optimal ineinander passen. Darauf musst du immer sehen, wofür eine interne IT arbeitet. Wir arbeiten ja nicht zum Selbstzweck. Also wir wollen uns ja selbst verwirklichen, sondern du hast immer die operative Einheit. Und das muss sauber miteinander arbeiten. Wenn du dich aber zu sehr mit dir selber beschäftigst, ist uns zwischendurch auch schon mal passiert, verlierst du plötzlich irgendwie so den Kontakt zu dem, der es eigentlich braucht. Da gab es dann auch mal ein Vakuum. Jetzt haben wir da so ein Target Operating Model gebaut, nicht? Also über alle Strukturen mal gedacht, da hinten sitzt halt unser Kunde. Das ist logischerweise das Krankenhaus, die Ambulanz, Prävention. Und wir mittendrin müssen dafür eben die Services optimal bereitstellen und gleichzeitig vielleicht hinten noch optimieren. Das ist schon eine Herausforderung. Und dann kommen natürlich auch schon wieder die Themen, wo jeder Techie ja im Herzen sagen würde, super KI, will ich verstehen, will ich machen. Und das muss halt im richtigen Tempo aufeinander abgestimmt werden. Und bei dem ganzen Thema dürfen wir nie außer Augen lassen, dass die Rahmenbedingungen, ob das jetzt Security ist, ob das Datenschutz ist, dass die auch immer gewährleistet werden, im besten Sinne. Und da wissen wir, wo Menschen arbeiten, passieren auch mal Fehler und da müssen wir eben schnellstmöglich lernen, dass wir das wieder aufgreifen. Auch das gehört zu dem Wandel in der Transformation dazu. Ja.
Weil du vorhin schon Metapher und Analogien gesprochen hast, wenn du euer Data- oder IT-Ökosystem bei Sana beschreiben würdest, was könnte so eine passende Analogie sein? Ist es irgendwie ist es eine Küche? Kann man das mit einem Orchester vergleichen? Was könnte so das gut beschreiben?
Also ich finde da schon mal die Küche toll. Also es ist eigentlich, ich würde sagen, es ist ein Rezeptbuch, ja. Das ist, am Ende soll es dabei rauskommen. Ja, es sind auch klare Empfehlungen und Erkenntnisse. Und ich glaube, wir haben ja manchmal selber überraschende Momente, wenn wir dann nochmal bestimmte Daten aus verschiedenen Applikationen dazupacken, die dann in den Kontext setzen. Ich glaube, da gibt es auch intern manchmal Überraschungen, die wir da drin haben. Aber ich sag mal, Küche würde ich schon, also wenn ich ja sage, Daten orchestrieren, würde es ja eher mit dem Orchester passen. Aber ich glaube, es ist mehr als das. Ja, es ist eben nicht nur ein Musikstück, sondern die Variabilität jeden Tag eben auch mit diesen Daten die richtigen Erkenntnisse zu ziehen und damit umzugehen, ist der Punkt, ja.
Du hast ja vorhin so ein bisschen gesagt, dass das KI schon das Gesundheitswesen revolutionieren kann. Oder das habe ich rausgehört. Jetzt ist natürlich auf der einen Seite dann die Datenqualität und Datenverfügbarkeit total entscheidend. Ich sehe aus meinem Blickwinkel jetzt nicht zwangsweise auf euch, dass in Deutschland schon vor allem im Mittelstand, ihr seid kein Mittelstand, aber eine große Herausforderung geht, weil diese ganzen Systeme zu konsolidieren, also diese ganze Arbeit, die noch gemacht wird, die vielleicht Jahre dauert, lange dauert und schlechte Daten, für bei euch jetzt gute Medizin ist eher schwer. Hast du da einen Tipp, den du mitgibst? Was ist so dein Erfolgsrezept, wenn wir in der Analogie bleiben?
Ja, einfach mal anfangen. Das ist genau der Punkt. Ich kann mich natürlich jetzt selber bedauern und sagen, oh Gott, und wie schwierig ist das alles? Und die Herausforderungen sind da. Und ich glaube, diese Parallelisierung, das habe auch ich gelernt in der Zeit, wo ich in der Verantwortung war, das kann ich auch erinnern, erste große Verantwortung, da war ich noch in der Bank und da habe ich gedacht, oh toll, Greenfield, wir bauen alles neu. Nee, Blödsinn, das ist immer was da, was schon da ist. Und du wirst es immer nur parallelisieren können, aber du musst einfach mal irgendwo anfangen. Und es wird auch in diesem Umfeld, wenn du in ein so fertiges, perfektes System kommst, was am Ende die Behandlungsqualität, die Behandlung von Patienten ja schon geleistet hat, ist ja nur die Frage, was ist jetzt die Kür obendrauf? Klar haben wir Potenziale gesehen. auch wenn eine Sana keine Potenziale gesehen hätte, um mehr zu machen, wäre ich ja gar nicht da. Hm. Ja, und ich glaube, trotzdem dürfen wir nicht einfach sagen, Big Bang, wir schalten alles ab, mach alles neu, das wäre utopisch. Und ich glaube, es gibt nur selten Unternehmen, die wirklich so einen Greenfield-Approach angehen können. Ich vergleiche das immer mit dem mit Estland, wo wir immer alle hingucken. Und ich fand das jetzt letzte Woche endlich mal in so einer Reportage interessant, dass einer mal aufgegriffen hat, warum sind die so weit vorne? Die hatten Greenfield in der Digitalisierung. Ja, also wenn wir mit Herrn Wildberger heute über die Digitalisierung des Bürgerservices nachdenken, da reden wir nicht vom Greenfield. Ja, da gibt es 16 Ländern in, keine Ahnung, 10.000 Kommunen, ja, die am Ende des Tages alle schon was haben. Das ist eine ganz andere Herausforderung. Und vor der stehen wir genauso. Ja, mit 42.000 Mitarbeitern, mit 50 Krankenhäusern, mit weiteren 60 Ambulanzzentren stehen wir ja genauso vor der Herausforderung, dass wir schon etwas haben. Also wir können die nicht einfach abschalten und sagen, oh, fangen wir vielleicht nächstes Jahr an. Sondern die Frage ist, wie parallelisierst du das eben sinnvollerweise? Ja. Mhm. Also das wäre natürlich mal, wenn du mich fragen würdest heute noch, was wünschst du dir? Vielleicht will ich mal so einen Greenfield-Ansatz.
Ja, vielleicht.
Und vielleicht muss ich dann noch beweisen, ob ich es wirklich kann, ja. Persönlich. Ja.
Vielleicht musst du dann auch aus Deutschland raus, ja? Schwer den hier vielleicht zu finden.
Ich oder meine, andere Länder machen es uns ja vor. Ja, ja. Also ich bin ein großer Fan von Spanien. Ich habe auch eine kleine Wohnung und ich bin immer wieder fasziniert, der Bürger, der nicht Spanier ist, aber als Ausländer in Spanien noch Immobilien hat, der bekommt eine NIE-Nummer. Das ist die eindeutige Identität digital. Und egal, was du in Spanien machst, ob du deinen Telekommunikationsanschluss, ob du deinen Mietvertrag, ob du die Bauhauskarte, ob du was auch immer haben möchtest, hast du nur diese führende NIE-Nummer. Darüber läuft alles. Die Spanier selber haben dann nochmal ihre SI-Nummer. Das ist dann eben für den spanischen Bürger, aber das ist auch eindeutige Identität. Hast du dich mal gefragt, wie viele digitale Identitäten du in Deutschland hast?
Ja, nicht nur eine.
Ja. Ja. Und es wäre schön, wenn wir auch da mal anfangen würden, die Dinge drunter zu hängen. Und deshalb sind die weiter, weil die schneller sind.
Ja. Ich habe gerade überlegt gehabt, natürlich ändert sich in der Politik immer die Situation, dass Personen nicht so lange bleiben, aber es ist natürlich auch im Management so, dass Personen nicht 30 Jahre im gleichen Management bleiben. Also von daher ist es, glaube ich, wichtig, zu überlegen, was könnte der Grund sein, warum es nicht funktioniert.
Ja, und es hat immer einen guten Grund, gar keine Frage. Ne? Und ich glaube, ich habe vorhin noch ein Telefonat geführt, wo ich sage, wir müssen jetzt auch mal aufhören zu schimpfen und wir müssen jetzt wirklich mal nach vorne gucken. Also ich versuche mich auch jeden Tag selbst zu motivieren und immer wieder auch an der Nase hochzuziehen. Ja. Und wir wissen auch, du bist 5 Minuten bei den Medien und hörst mal zu und dann könntest du aber sagen, ich drehe mich um und kann mich gleich beerdigen. Und das ist genau der Punkt. Ja, wir müssen aufhören. Ja, dieses ewige geht nicht, tut nicht, macht nicht, sondern machen jetzt wieder mal. Machen. Wir haben doch diese Qualitäten. Wir haben super Menschen in diesem Land. Ja, wir könnten das alles tun. Das beschäftigt mich natürlich auch. Ja. Mhm. Zu sagen, mein Gott, wo stehen wir denn da gerade? Ne? Und nicht immer nur die schwarze Seite sehen, sondern da gibt es ganz, ganz, ganz viel Licht am Horizont. Ja.
Gab es noch den Moment, wo du gesagt hast, das wird nichts?
Ja, jeden Tag. Es gibt jeden Tag Momente, wo ich denke, und es gibt auch jeden Tag Momente, wo ich Fehler mache. Ja. Und ich glaube, da muss man sich ehrlich machen. Da muss man sich einfach ehrlich machen. Ja. Und ich bin auch ein Fan davon, das sehr offen zu kommunizieren, auch mit meinem Team zu kommunizieren und denen das auch vorzuleben, dass ich für mich eben auch sagen kann, auch ich habe meine Schwächen und vielleicht manchmal zu viel. Und das sind die Themen, die wir aufarbeiten müssen. Und ja, klar gab es auch mal zwischendurch Momente, wo ich gedacht habe, Mensch, da ich habe ja mit einer Plattform mal angefangen, kriegen wir das hin? Kriegen wir das sauber hin? Und jetzt kommt wieder der Punkt, der Mensch. Da ging es nicht darum, dass die Technologie nicht geht, sondern da ging es darum, dass wir mehr Komfortzone für diese Menschen schaffen mussten, dass sie sich in dieser neuen Umgebung wohler fühlen und dass wir sie besser mitnehmen. Und was können wir alle immer noch nicht perfekt und gut und wird immer wieder kritisiert, ist Kommunikation. Ja, wie viel Kommunikation braucht es? Wer braucht diese Kommunikation? Wie gibst du diese Kommunikation? Wie wird die verarbeitet? Und man wird nie alle erreichen. Also den Traum habe ich ausgeträumt.
Weil du vorhin nochmal Infrastruktur und Plattform gesprochen hast. Du hattest ja gesagt gehabt, dass ihr euch Stack IT, also die Schwarzgruppe, wo Kaufland dazukommt, Lidl dazukommt, euch ja entschieden habt, da mit zusammenzuarbeiten. Kannst du uns nochmal kurz die Beweggründe, warum macht man das? Ich glaube, Souveränität hattest du angesprochen.
Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund. Hm. Ich glaube, wir haben lange lange, lange, lange danach geguckt, zu sagen, was sind eigentlich die Alternativen zu den klassischen amerikanischen Hyperscalern? Und ich würde nicht sagen, die sind nicht schlecht. Und die sind natürlich weit, weit, weit voraus. Und wenn man so eine Einordnung macht, so was bietet uns ein Stackit heute und was würde uns jetzt beispielsweise Amazon, die sicherlich gerade im Cloud-Umfeld extrem weit sind, anbieten, das darf man und kann man nicht vergleichen. Aber interessant finde ich das eben, dass eben eine Schwarzgruppe, und ich glaube, die haben ja auch für sich selber eingeschworen, dass sie eben auch ein Technologiegigant werden. Und dazu gehörte eben logischerweise auch, sich mal zu vergleichen im europäischen Raum. Und ich glaube, die meisten Beweggründe, ob das richtig ist oder nicht richtig ist, ist am Ende die Frage, wo landen diese hochkritischen Daten von Patienten, wenn wir mit Systemen, wo wir Patientendaten erfassen, in Cloud-Umgebungen gehen. Und ich glaube, das kannst du auch nicht jedem erklären, dass man dann plötzlich sagt, auch die liegen irgendwo wieder in einem System, das zwar in Deutschland oder in Amsterdam betrieben wird, und das auch unter der Souveränität betrieben werden muss, wo es ja mittlerweile Zertifizierung gibt. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, A, sehe ich die Ambition einer Schwarzgruppe, die ich natürlich begrüße, ja, wie die sich da gerade aufstellen und mit welcher Energie sie da rangehen. Und dann auch schon sagen, und jetzt bieten wir mal die Cloud-Services an. Darf ja nicht vergessen, die Schwarzgruppe versorgt ja selber 450.000 Menschen an 15.000 Standorten in Europa. Also wenn das einer kann, dann können die das. Und da hat man uns überzeugt. Es kam noch dazu, dass wir mit der Schwarzgruppe auch parallel zum Beispiel andere Themen machen. Wir haben eine Division, die da Gesundheit heißt. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Trend. Und Gesundheit heißt halt Gesundheit und nicht Krankheit. Und auch hier gibt es Themen, wie wir gemeinsam etwas aufbauen, dass wir Menschen für Arbeit, bei Arbeitgebern Zugang ins Gesundheitssystem schaffen. Und das ist dann auch so ein Geben und Nehmen. Und dann kam noch dabei raus, dass wir eine ganz, ganz tolle Plattform von der Schwarzgruppe übernommen haben, die uns bei der Cyberkriminalität absichern, die uns da auch wiederum hilft. Auch das können die gut und die haben das dann wieder als Produkt vermarktet und wir sind da direkt auf den Zug aufgesprungen. Also da gibt es auch viele Gemeinsamkeiten. Und dann war das natürlich begrüßenswert zu sagen, da gibt es auch noch eine Cloud, zu der ich zu 100% sagen kann, also die ist im europäischen Raum ganz klar der Souveränität unterlegt und damit bin ich mit meinen kritischen Patientendaten 100% auf der sicheren Seite.
Cool.
Mit unseren Patientendaten, muss ich sagen.
Ja. Gab's mal den Moment, dass ihr jetzt in der letzten Zeit eine KI-Initiative gegründet habt oder gebaut habt, aufgesetzt habt, wo du gesagt hast, die müssen wir wieder einstellen, weil es nicht funktioniert?
Ja, das passiert übrigens jeden Tag. Also ich habe vielleicht in RWE-Zeiten das meiste gelernt, wie man vielleicht mit einer schnellen Idee, und damals haben wir noch über das Thema Digitalisierung gesprochen, haben wir gar nicht über KI gesprochen, aber es sind viele Parallelen da. Mal schnell was ausgründen, im Kerngeschäft etwas Neues entwickeln. Und da haben wir ja auch 100 Ideen entwickelt und davon konnten wir sicherlich über 80 wieder einstellen. Also das muss ja auch diesen Proof haben. Und im KI-Umfeld kommt im Gesundheitssystem etwas Besonderes noch, der AI-Act, klassifiziert uns ja auch als kritisches Geschäftsfeld, was total verständlich ist. Und damit unterliegen wir ja sowieso nochmal ein paar mehr Regularien. Und wichtig ist zum Beispiel heute mit einer KI zu identifizieren, liegen alle Zertifizierungen vor, werden die Daten tatsächlich eben auch souverän gehalten, weil leider jede KI mittlerweile heute auch Cloud nutzt. Das lässt sich ja gar nicht anders machen. Und wo werden die Daten abgelegt? Und da hatten wir auch schon auf dem Weg dann Aha-Erkenntnisse, wo wir einfach einen Stopp reinziehen mussten, wo Zertifizierungen nicht vorlagen. Gut fürs Lernen, war super. Aber jetzt wissen wir auch wieder mehr, also wie wir das eben wirklich sauber kanalisieren, welches KI-Modell ist eigentlich für uns geeignet. Und da haben wir schon einige Tests gehabt und sind auch auf einige, wie sagt man so schön, Mauern gestoßen, die wir nicht umstoßen konnten und mussten dann auch den Rückzieher machen. Aber ich muss auch fairerweise sagen, es gibt da ganz viele Modelle, also Unternehmen, die ja KI-Agenten nutzen, also KI-Modelle nutzen, um fachspezifische Lösungen zu bauen. Die bauen ja nicht die KI, aber die setzen natürlich diese Agenten ein, die am Ende mit diesen Daten umgehen und dann auch KI-Modelle entwickeln, die wir nutzen. Und das kann man heute relativ schnell selektieren. Also wir sind mittlerweile auf so einer eigenen KI-Community intern, wo der eine sich auch ethische Aspekte, der andere sich stärker den AI-Act anguckt, der dritte auch mehr juristisch drauf guckt, der nächste Security-technisch und dann der Datenschutz, sodass wir relativ schnell auch zu einem Ergebnis kommen. Ja.
Gibt es was wir nicht besprochen haben, wo du sagen würdest, das ist ein spannender Punkt, den die Hörer und Hörerinnen verstehen müssen?
Ach, ich glaube, ich werde ganz oft gefragt, wenn ich jetzt gerade natürlich mit meiner eigenen Idee und mit meiner Leidenschaft immer dahin gehe und dann immer so positiv nach vorne bin, dass ich vielleicht auch manchmal mehr auch die Probleme vielleicht mal angucken sollte. Aber ich weiß nicht, ich bin selber halt so ein Treiber und dann werde ich immer gefragt, sag mal Steffi, wie sieht eigentlich so ein Krankenhaus in 5 Jahren aus?
Ja, spannende Frage.
Und wie sieht das denn aus? Ich meine, wir reden gerade über Fachkräftemangel und ich weiß nicht, ob ihr den Film von diesen tanzenden Robotern aus China gesehen habt. Und es ist kein Fake-Film. Also die tanzen auf einem Bein und balancieren oben Tabletts, ja, und das ist ein Ballett. Und ich meine, dem müssen wir Rechnung tragen, dass ich schon durchaus glaube, dass wir noch viel mehr Technologie auch in so einem Krankenhaus sehen werden. Ob das ein Wäscheroboter ist oder ein Roboter ist, der Betten transportiert oder ob das eben jemand auch ist, der Essenstablett austeilt und auch wieder einsammelt. So wird die Zukunft aussehen. Und ich glaube, wir werden das nicht negieren können. Das wird es nicht sein. Und das ist so ein bisschen schön, mal zu sehen, was so die Zukunft mit sich bringt. Und ich weiß, dass wir extrem viel Berührungsängste damit haben. Ja, weil wir teilweise ja die Hintergründe nicht verstehen. Für mich, selbst für mich, die jetzt wirklich 40 Jahre Techie-Kram macht, ich bin ja auch abgehangen. Ich muss ja auch manchmal dumme Fragen stellen, um zu verstehen, was trainiert ihr denn da gerade? Und wie hast du denn den Code gepromptet? Und warum tut die KI genau das, was ich da gerade sage? Und ich habe ein schönes Beispiel, wie man auch mal eine KI austricksen kann. Das habe ich geklaut von Professor Braukhage, der diesen Vortrag vom Fraunhofer hatte. Und er hat gesagt, wir haben da mal so einen Test gemacht. Wir haben einfach mal fiktive 6-stellige Zahlen genommen, einfach wirr durcheinander. Ja, also 681.233 mal 700, 800, was auch immer, eine Zahl einfach hingeschrieben. Wir haben gesagt, gib mir das Ergebnis, mehr nicht. Und habe das geprompt und die Zahl stimmt nicht. Warum stimmt die nicht? Weil die KI diese Kombination nicht trainiert hat. Wenn du aber den Prompt machst und der KI sagst, bitte multipliziere diese 2 Zahlen und nutze den Kalkulator, dann stimmt die Zahl. Und das ist der Unterschied, wie man mit KI umgeht. Und das hat mir auch wieder das Leuchten in die Augen gebracht, zu sagen, guck's mal an, ne? So einfach geht's. Ja.
Am Ende ist dann trotzdem der Mensch.
Human in the Loop. Ja, und es wird trotz KI immer wieder so sein, dass wir als Menschen Dasein haben, indem wir sagen, natürlich. Und ich muss am Ende beurteilen können, ob das, was die KI tut, der Agent, ob das Automatisierung ist, Rechnungen verbucht, ob das Dokumentation ist, ob das vollautomatisierte Prozessmodellierung ist. Ich muss am Ende, sage ich immer so schön, auf den Knopf drücken und bestätigen, das ist es so, insbesondere im Gesundheitsumfeld. Mhm. Ja, weil da kommt es drauf an und das wird uns auch keiner abnehmen. Und natürlich gibt es Plattformen, ich weiß auch, vor einem Jahr gab es ja bereits Google Health, ne, wo über Gemini Brunnen genommen, die in Indien Augenhintergründe abgelichtet haben, also Bildverfahren gemacht haben und haben dann auch in einer Konferenz, da war ich drin, natürlich gezeigt haben, da hat sich dann ein Patient hingesetzt vor diese Spaltlampe, dann haben die den Augenhintergrund sich angeguckt und haben das in die KI geschickt. Und die KI hat dann von Google zu 100% gesagt, was die Erkrankung ist und wie die Netzhaut zu beurteilen ist. Und das war schon faszinierend, ja. Aber das muss eben auch gefüttert werden. Und es hat viele, viele, viele ethische Fragestellungen, die wir uns stellen müssen.
Die wir uns noch klären müssen, ja.
Ja.
Ja, vielen, vielen Dank. Wenn wir so ein bisschen an ein Ende der Folge denken, mal so 2 Fragen. Machst du noch was privat mit Daten? Wie muss ich mir deine IT-Affinität vielleicht privat vorstellen? Und dann die 2. Frage natürlich, welcher Filmtitel würdest du?
Ja. Ja, gute Frage. Also klar mache ich mit privat viele Daten. Ja, und ich habe auch alle Variables, die man haben kann. Und natürlich bin ich ein Freak und möchte auch wissen, wie ich schlafe und ob ich gut schlafe und wie meine Daten aufgearbeitet werden. Und wenn ich Sport mache, zähle ich jeden Schritt und jede Kalorie und natürlich auch, wie zum Beispiel logischerweise die Nervendurchleitung, die Muskulatur aussieht, wie viel Wasserverhalten ich im Körper habe. Aber das geht natürlich auch ein bisschen um den Selbstschutz gesund erhalten. Ich habe ein gewisses Stresslevel, glaube ich, das jeder auf dieser Ebene hat. Und da ist viel Reiserei dazwischen, da ist viel Fastfood dazwischen. Ich kann mir halt den Luxus nicht gönnen, jeden Abend gesund zu kochen. Und da ist eben auch aber trotzdem wichtig, immer zu wissen, wie ich gerade halt physisch unterwegs bin. Und da sammle ich schon Daten. Und ich bin zu Hause voll durchdigitalisiert. Du wirst bei mir kein Fotoalbum mehr finden. Ich habe mal 2007, da war also Scannen wirklich noch eine Herausforderung, so alles, was ich da schon in diesen ganzen Fotoalben gesammelt habe über Jahre und wo du dir nie eingeklebt hast, die habe ich dann halt alle einfach mal eingescannt. Das war wochenlange Arbeit. Das hat mich befreit. Ich hatte plötzlich nicht mehr so 20 Fotoalben und tausende von losen Bildern. Und der Witz heute ist, jetzt kann ich diese Fotos durch die KI schicken und kann sagen, guck dir die Fotobibliothek an, ganz einfach, und erstelle mir bitte aus der Erkennung von Mustern, wie ich diese Fotos in welche Kategorien packe und wie ich sie kategoriere. Und das ist faszinierend, was dabei rauskommt. Natürlich kann ich das wieder selber noch sortieren, aber da bin ich voll digital. Also ich habe auch, glaube ich, nur noch einen Ordner mit den wichtigen Verträgen, die man unbedingt auch in Papier braucht. Und der Rest ist digital und das fordere ich logischerweise auch ein. Das erleichtert ja auch mein Leben.
Ja, glaube ich.
Ja. Es ist natürlich immer die Frage, kann ich es hinterher auch jedem so vermachen, aber es gibt ja auch geschlossene Cloud-Räume, wo ich dann natürlich sagen kann, ich kann das sauber übergeben. Und ich finde auch wichtig, und das ist vielleicht auch bescheuert, darüber nachzudenken, aber was ist denn nach mir? Und ich möchte nicht, dass meine Familie sich mit meinen digitalen Signaturen noch beschäftigen muss. Auch sowas muss geklärt sein. Aber da bin ich halt viel digital unterwegs. Ja. Und nutze natürlich auch Social Media. Und heute Morgen kam ja wieder diese, ich weiß nicht, ob dich das auch schon erreicht hat, das Thema Datenschutz bei Meta im WhatsApp. Ja, wo man jetzt nochmal darauf hingewiesen wird, da wird jetzt KI eingesetzt, weiß ich jetzt nicht. Ist das jetzt eine Fake News gewesen? Mhm. Es las sich irgendwie real, aber da stand ein Hinweis drin, dass ich bitte nochmal in den Gruppenchats, die ich administriere, gucke, ob ich da auch die richtige Datenschutzeinstellung habe. Guter kleiner Hinweis.
Ja, einfach die mal erweiterte Datenschutzeinstellung. Ja. So, ja.
Genau.
Ja, ja. Das habe ich auch schon mal gehört.
Ja. Ja, und wenn ich das Ganze als Film titulieren würde, ich weiß nicht, warum ich da immer dran hänge, aber es gibt einen Film, der mich fasziniert hat.
Hm.
The Green Mile.
Okay, ja.
Tom Hanks.
Ja.
Irgendwo in den 40ern ja, im Gefängnis, wo dieses Gute und das Schlechte so nah beieinander lag.
Ja.
Mit diesem Menschen, der dieses Wunderwerk der Natur hatte, alles heilen zu können.
Ja.
Und ich vergleiche das eben auch immer mit, was kann ich eigentlich alles heilen und welchen Weg kann ich bereiten? Und das ist immer so, also wo ich mich gerne immer in den Kontext sehe, ja. Cool. Aber ich darf nicht außer Acht lassen, ja, wie viel Gutes und wie viel Schlechtes. Und es ist egal, worauf ich das projiziere, nebeneinander liegt. Und wir müssen mit beiden umgehen können.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal die Folge als Fazit zusammenfassen. Dann kannst du sagen, ob ich die richtigen Sachen mitgenommen habe und dann sind wir fertig. Ich glaube, der spannende Punkt, den du nochmal bestätigt hast, ist, in den letzten 10, 15, 20 Jahren ist massiv das Thema Entwicklung der Technik entstanden. Viele Unternehmen haben Standardlösungen aufgenommen, die dann im Unternehmen etabliert. Die waren oftmals die Gewinner. Früher war es vor Jahren das Thema Data. Dann ist es irgendwie auch Konsolidierung der Kernsysteme. Und es muss immer geguckt werden, wo ist die Wertschöpfung, habe ich verstanden. Jetzt geht man weg von dem Richtung so Chief Information Officer. Du gehst eher in Richtung Transformations Officer, weil die Prozesse eins der wichtigsten Themen sind. Und auf der Basis kann man dann nochmal schneller und besser gerade Wertschöpfung heben, weil KI sich ganz anders positioniert wie die Themen davor. Und ein Punkt, den du spannend gesagt hast, es muss nicht immer digitale Prozess sein oder es muss nicht immer der KI-Prozess sein, sondern ich muss ihn erstmal aufschreiben und dann entscheiden, vielleicht kann ich ihn auch verändern, ohne ein System anzuwerfen, um den einzuführen.
Ja, gut zusammengefasst. Und ich sag, das ist so genau dieser Turn. Damit möchte ich aber bitte auch, weil ich ja auch in der CIO-Community groß geworden bin, das hat alles seine Daseinsberechtigung.
Definitiv, ja.
Wir brauchen auch Menschen, die nach wie vor ganz klassisch sich mit Informationstechnologie in der Basis beschäftigen, weil wenn wir das außer Acht lassen, es gibt ja schon spöttische Menschen, die behaupten, eine SAP ist in der Zukunft überflüssig, weil es wird alles über KI-Agenten abgewickelt. Das musst du dann erstmal orchestrieren. Ja, also da gibt es eine Daseinsberechtigung und wir werden auch Komplexität in Unternehmen nicht so schnell loswerden. Und wie gesagt, diese beiden Welten parallelisieren, wenn wir das gut machen würden, wären wir gut.
Vielen, vielen Dank für die Folge.
Ich danke dir.